Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 179. Wie leben wir unsere Jesusbeziehung? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Mein Name ist Malte Dethje. Wir sind ein Podcast, wir feiern die Theologie der Reformation und freuen uns, das für Christen von heute ins Spiel zu bringen. Und wir haben eine neue Homepage seit ein paar Wochen. Wollte ich auch noch mal darauf hinweisen.
Sieht sehr gut aus, ja.
Ja, könnt ihr mal gerne drauf gucken. Tischgespräche-podcast.de.
Genau. Tischgespräche mit AE.
Das ist korrekt. Das ist völlig korrekt. Und wir haben ja so ein Thema, was sich durchzieht bei uns bei den Tischgesprächen. Wir wollen das Evangelium groß machen. Das Evangelium heißt, was Gott für uns tut. Das darf man nicht verwechseln mit dem, was wir tun.
Ja.
Die beiden Dinge muss man trennen. Gesetz und Evangelium. Wir sind total empfindlich, kann man sagen, bei gesetzlichen Predigten. Ich weiß, wir unterhalten uns manchmal.
Und damit meinen wir Sachen, wo diese beiden Sachen vermischt werden. Wir meinen damit nicht Predigten, in denen das Gesetz in guter Weise vorkommt, aber wo das Gesetz als Evangelium gepredigt wird.
Und wo sozusagen der Schwerpunkt auch der Predigt immer so auf unsere Verhaltensänderung oder was wir besser. Und das nicht mal so richtig überführend, weil das Gesetz klein gemacht wird.
Yep.
Machbar. Und deswegen haben wir auch eine Aversion gegen so, wenn ich jetzt sage, Knut, ich würde jetzt gern bei mir in der Gemeinde eine Predigtreihe machen.
Ja, super.
Und die Predigtreihe heißt irgendwie 5 Schritte, deine stille Zeit zu verbessern. Oder 5 Schritte, besser mit deinem Geld umzugehen. 5 Schritte, dann sind wir so ein bisschen zurückhaltend.
Dann zucke ich zusammen, weil ich denke, in dieser Predigt geht es dann doch vor allen Dingen um dich. Mhm. Und das Schöne wäre doch, wenn es in der Predigt um Jesus geht. Und zwar so, dass es dein Umgang mit Geld verbessert, deine stille Zeit verbessert und so. Aber es muss über Jesus gehen, was er tut.
Genau, deswegen sind wir ja manchmal so zurückhaltend, so auch diese Praxissachen zu beantworten. Und das ist ja aber auch eine Gefahr, weil man kann natürlich sich ziemlich leicht machen und immer irgendwie schimpfen über überall, hier ist es gesetzlich, da ist es gesetzlich. Ja. Und man kann sich fragen, ja, aber ihr betet doch auch.
Ja.
Also ihr sagt doch mal, was macht ihr denn praktisch? Könnt ihr nicht auch mal.
Und wie lernt man das? Und wie lernt man Bibel lesen?
Und deswegen haben uns manche E-Mails erreicht. Und wir nehmen immer gerne auch in diesem Podcast E-Mails von euch auf. Also ihr könnt ein bisschen mitgestalten, worum es hier geht.
Jetzt haben wir 2 E-Mails, die in die gleiche Richtung gehen und wo wir uns nicht einig sind, wie wir damit umgehen. Aber Malte hat einen Plan.
Ich habe einen Plan. Ich lese mal beide E-Mails vor. Die sind auch sehr kurz. Hallo Malte, mir geht tatsächlich noch ein Thema durch den Kopf, welches ihr mal besprechen könnt. Lutherische Frömmigkeit, wie geht das? Und dann lese ich noch aus einer anderen Mail, wie lebt ihr eigentlich eure Jesusbeziehung? Und ich dachte,
gute Fragen.
Genau, dem stellen wir uns mal.
Yep.
Und du bist bei dem Thema eher ein bisschen affin, darf ich
ja
deine persönliche Biografie ein bisschen ins Spiel
bitte,
bringen?
Ja, bitte, und dann korrigiere ich dich.
Du bist ja.
Wir sollen uns hier mehr streiten.
Knut, du bist ja jetzt Experte,
ja, das.
Was das Thema geistliches Leben angeht, weil du ja in die Richtung eine Fortbildung auf der Zielgerade bist zum geistlichen Begleiter. Knut, erzähl mir mal, was für ein Guru du jetzt geworden bist.
Genau, ich weiß, Guru und Experte zurück.
Ja.
Ich mache eine tolle Fortbildung zum geistlichen Begleiter. Mhm. Da geht es darum, dass ich Menschen, also in Einzelgesprächen oder auch in Gruppensituationen, darin begleite, ihren Weg mit Gott zu gehen. Mhm. Das ist das, worum es geht. Und ein Teil dieser Fortbildung ist dann auch Kennenlernen anderer Frömmigkeitsformen oder spiritueller Übungen. Ich habe viel gelernt, wie mein Körper mir hilft, mit Gott in Kontakt zu kommen. Mhm. Das war mir vorher nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Dass mein Körper eigentlich.
Hast du doch allein das Wort.
Ja, das ist richtig, aber der Körper kann trotzdem helfen. Mhm. Kann eine Hilfe sein. Deswegen bin ich. Ich bin überhaupt kein Experte oder Guru für geistliche Form, aber ich beschäftige mich gerade dafür stärkt mit und auch mit Formen, die ich früher nicht praktisch kannte, sondern vielleicht mal gehört habe und so. Mhm. Also ja, das ist das, wo gerade es eine Bereicherung und eine Berührung hier mit unserem Thema gibt.
Und dann hast du auch noch was anderes, finde ich, Hilfreiches zu mir gesagt. Du hast gesagt, also wie gestalten wir unsere Jesusbeziehung? Das passt doch nun wirklich nicht in eine Folge 30 Minuten Tischgespräche rein. Da müssten wir eigentlich eine Reihe zu machen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und unser Plan für heute ist, wir teasern mal so verschiedene Elemente eines geistlichen Lebens an. Ich habe eine ganze Liste von 17 möglichen Elementen mitgebracht. Und die 17 sind ja vermutlich nicht mal voll. Also da gibt es bestimmt noch Punkt 18 oder 19, wäre jetzt so meine Vermutung. Und meine Idee oder unsere Idee wäre ja zu sagen, wir gehen jetzt überall mal so ganz bisschen ran. Und vielleicht könnt ihr uns sagen, wenn wir mal so eine Reihe machen über die wichtigsten geistlichen Übungen, welche müssten auf jeden Fall dabei sein? Mhm. Und dann schreibt ihr uns das und dann machen wir dazu irgendwann, ich hoffe nicht in allzu naher Ferne, mal eine ganze Reihe verschiedene Elemente geistlichen Lebens. Das ist der Plan?
Ja.
Hast du einverstanden?
Ich bin sehr einverstanden. Ich glaube, dass lutherische Frömmigkeit sich auch dadurch auszeichnet, dass es eher um Grundelemente und Grundhaltung geht.
Wie immer mit unserer Haltung hier, ne?
Ja, wie immer mit unserer Haltung, wo dann man durchaus auch von anderen Traditionen was aufnehmen kann und gucken kann, passt das? Also wir beide, ich vereinnahme mich jetzt mal.
Ja.
Wir lieben ja Bugi jetzt, diesen schwedischen Bischof. Ja. Und der hat das auch mal gesagt und hat eben gesagt, eine der tollen Sachen am Luthertum ist, dass man eben auch keinen Absolutheitsanspruch hat im Sinne von, oder Unfehlbarkeitsdogma, wie der Papst es hat. Ja, wenn der was von der Kanzel sagt, dann ist es so und nicht anders. Das gibt es so im Luthertum nicht. Deswegen kann man auch von anderen was lernen. Und ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, wo er total begeistert von so einem Besuch an einer Pfingstgemeinde erzählt und wie schön er da das Zungensingen fand, dass die in Zungen gesungen haben, was jetzt nicht so typisch
auf meiner Liste irgendwie
steht, muss noch drauf als Nummer 18. Also wo er überhaupt keine Abgrenzung, wo er nicht das Bedürfnis hatte, das machen wir Lutheraner nicht, sondern so. Und das ist, glaube ich, also ich würde eher gucken, was sind so die Grundelemente, in denen die anderen Sachen so einzuordnen sind. Mhm.
Das finde ich gut und ich finde auch noch immer so die Frage, wozu dienen eigentlich geistliche Übungen?
Ja.
Das finde ich auch noch so eine Frage, die immer bei mir mitläuft. Also mache ich das mal einfach gesagt, um mich zu verbessern? Oder
also
ist,
nein?
Nee, wobei, in kleinen Anteil vielleicht auch. Also wenn ich, es hat auch was damit zu tun, meinen alten Adam zu töten, so.
Ja,
gibt's auch.
Ja, und es gibt auch, also das kann ich mal, ich spreche jetzt dazwischen, eine Motivation für mich bei meiner, für diese Fortbildung war auch, dass ich dachte, es gibt Bereiche in meinem Leben und auch im Christenleben, wo ich merke, dass ich mich da weiterentwickle, ja, also beim Bibellesen kenne ich verschiedene Formen, die mir gut tun und ich kenne immer mehr Zusammenhänge und so weiter, also ich merke, dass ich jetzt im Bibellesen weiter bin, ohne dass ich mich heiliger fühle, ja, aber erfahrener und so weiter als vor 20 Jahren. Und es gibt andere Bereiche im Gebet oder so, wo ich denke, da ist das nicht so. Also da wächst es gar nicht. Warum eigentlich? Und ich habe schon mit Leuten gebetet, wo ich dachte, oh ey, da merkt man, da ist viel mehr Praxis und viel mehr Übung und viel mehr Erfahrung und das ist tatsächlich dadurch viel natürlicher. Also in diesem Bereich eine Verbesserung, aber da geht es nicht darum, ein besserer Christ zu sein, aber dass ich merke, so wie man, was weiß ich, wenn man den Garten nicht pflegt, dann verwildert er und das ist auch so oder wenn man sich mit Leuten nicht unterhält, dann versandet die Beziehung so ein bisschen und wird oberflächlicher. Also in dem Bereich eine positive Entwicklung, das würde ich schon sagen.
Ja. Ich würde sagen, wir teasern mal alles so ein bisschen an.
Du teaserst das an, ja.
Und wir sagen vielleicht einen Gedanken zu allem und springen dann weiter und könnt ja schon mal, ihr könnt schon mal überlegen, wäre das lohnenswert, das zu vertiefen. Wir fangen mal mit etwas ganz Offensichtlichem an, Knut. Beten als geistliche Übung.
Ja.
Ja, ist eine?
Ist eine. Nun gibt es sehr unterschiedliche Arten zu beten.
Ja.
Also es gibt freies Gebet, es gibt gemeinschaftliches Gebet, es gibt vorformulierte Gebete. Das ist zum Beispiel was ich erst im Laufe, also ich bin sehr froh, dass ich so mit 17 im Jugendkreis, da haben wir frei und in Gemeinschaft gebetet. Das war auch so ein bisschen so ein Marker, ne? Wer zum ersten Mal laut betete, der war schon so ein bisschen mehr dabei als die anderen, also wer zum ersten Mal laut in der Gruppe betete. Und so im Laufe meines Christenlebens ist mir dann nochmal wichtiger geworden, dass zum Beispiel in der Bibel, in den Psalmen feste Formulierungen drin sind und sozusagen da einen Zugang zu finden, auch in fremde Wörter oder fremde Gebete. Manchmal leuchtet das dann so und man merkt, oh, das sind ja genau die Worte, die ich brauche, aber manche denkt man, Also das ist ja auch ein weites Feld, will ich damit sagen. Da gibt es verschiedene. Ja, aber Gebet finde ich sehr wichtig.
Beten des Heiligen Geistes in mir. Meine Lieblingsstory ist immer Mose am Meer, wo Mose sagt, ihr sollt stille sein und der Herr wird für euch streiten. Und der nächste Vers, den man immer nicht weiterliest, ist, und der Herr sprach zu Mose, warum schreist du zu mir? Also Mose gibt da so den abgeklärten Coolen, aber in seinem Herzen schreit er eigentlich zu Gott, weil er selber nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und dieses Gebet erhört Gott. Mhm. Also manchmal ist es sozusagen gerade dieses Schreien im Herzen, das Gebet, Luther sagt das manchmal, das Gebet, das irgendwie Himmel und Erde durchquert und direkt zu Gottes Herzen geht. Manchmal ist das Gebet, was wir gar nicht als Gebet verbuchen würden, was Himmel und Erde verändert. Zweite, also vielleicht sollten wir das mal vertiefen, das Gebet. Zweitens, nicht ganz so protestantisch üblich fasten. Mhm. Sollten wir oder sollten wir nicht?
Dürfen wir. Mhm. Also ich habe vorhin ganz spontan, das ist wirklich ganz spontan, das muss ich nochmal überlegen. Ich habe überlegt für deine, also ich habe, als du mir das erste Mal erzählt hast mit dieser Idee, mit den 17 Sachen, habe ich mir gedacht, was sind so die 5 Grundsachen,
die auf jeden Fall nicht rausfliegen dürfen.
Ja, und dann habe ich nochmal anders überlegt und hab mir ein Raster gemacht, ein Koordinatensystem.
Ah, okay.
Ausgehend von Luthers, was ist ein Gottesdienst? Ein Gottesdienst ist, dass Gott zu uns redet durch sein Wort und wir ihm antworten durch Gebet und Lieder. Und habe gedacht, vielleicht könnte man ja so ein lutherisches Koordinatensystem entwickeln.
Ich spüre da eine Buchidee.
Indem man dann diese verschiedenen Sachen einordnet. Und da wäre sozusagen oben, also wenn wir jetzt einen Kompass haben, auf der Nordseite wäre Gottes Reden zu uns. Mhm. Also ich will nicht vorgreifen, aber zum Beispiel Bibel lesen.
Ja.
Unten wäre unser Reden zu Gott,
ja,
also Gebet. Und dann auf der horizontalen Ebene wäre Gemeinschaft mit anderen. Und auf der gegenüberliegenden, also der Ostseite sozusagen, wäre Dienst an anderen. Mhm. Ich bin damit noch nicht ganz zufrieden, weil Ruhen, also der Sabbat, auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist.
Hab und ich das, schon mal meinen Punkt 12 jetzt hier.
Ja, genau. Und das wäre da noch nicht so drin, ne? Aber bis auf diesen Ruhenfaktor finde ich diese 4 ziemlich gut für die lutherische Sache. Und Fasten wäre so in diesem Ruhebereich. Also etwas nicht tun.
Ja, wobei, ich zähle mal zu Fasten eine kleine lustige Anekdote aus einem Buch, was ich zu dem Thema gut finde.
Ja.
Kleiner Buchtipp von Gretchen, sagen wir auf Deutsch, Ronewick. Es gibt es auch nur auf Englisch, das Buch heißt Rack, genau. Also geistliche Übung für geistlich erschöpfte Menschen. Ist so der Untertitel.
That's me.
Genau. Und sie erzählt so ein bisschen daran, sie so viel Stress hatte, dass sie auf einmal merkte, sie hat tagelang nichts gegessen. Bis dann irgendwann Leute sagen, komm, wir gehen mal essen. Du musst was essen. Sozusagen, also, und wo, was so interessant ist, weil sie merkte, Gott hat sie fasten lassen. Also manchmal ist, und das ist, glaube ich, immer beides bei geistlichen Übungen, ist, manchmal ist es etwas, was ich sehr aktiv tue und auch tun muss. Und manchmal ist es etwas, wo Gott mich reinführt. Mhm. Und also so wie Gott manchmal Mose zeigt, zu beten, indem er ihm einfach in eine schwierige Situation führt, wo er nur beten kann.
Ja.
So gibt es auch manchmal, glaube ich, Fastensituationen, wo wir auf Sachen verzichten, wo Gott uns Dinge verzichten lässt.
Ja.
Also das sind immer so beide Ebenen. Wollen wir es vertiefen? Dritte, Bibel lesen.
Ja, das wäre auch einfach einzuordnen, Gottes Rede zu mir.
Genau. Und schwer. Ich finde immer, ich ärgere mich, ich muss das immer neu anfangen.
Ja,
und also auch mich da zu disziplinieren, zu sagen, ich lese meine Bibel.
Und auch da gibt es ja wirklich verschiedene Arten. Es gibt
große
Portionen, also ich lese viel Bibel zusammenhängend, um Zusammenhänge wahrzunehmen innerhalb der Bibel. Es gibt thematisches Bibelstudium, ja, dass ich einem Thema nachgehe. Es gibt aber auch die kurze Schriftbetrachtung, dass ich einen kurzen Text damit viel Zeit verbringe und ihn auf mich wirken lasse. Und also eine Sache, die ich jetzt entdeckt habe in meiner Fortbildung, ist, wie gut es mir tut, Bibeltexte abzuschreiben. Und selbst Texte, die ich kenne, Psalm 23, den kenne ich auswendig. Aber wenn ich ihn aufschreibe, weil ich da so langsam bin und mich so langsam, habe ich Gedanken und Ideen, die ich vorher nicht hatte.
Ich noch nie hatte.
Das ist mega. Also auch das, da gibt es ja verschiedene Arten. Aber ja, das wäre lutherische Grundübung, auf jeden Fall.
Viertens, da hast du, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, das muss rein.
Ja.
Singen.
Singen muss rein. Das
weil?
Ist, weil, ja, das ist, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beantworten soll. Also, das ist lutherische
DNA.
Das ist lutherische DNA. Ja, Luther hat Lieder gedichtet, so wurden die Predigten und seine Lehre hat sich so verbreitet. Wer singt, betet doppelt, diese Sachen. Also ein gutes Lied mit gutem Text kann 20 schlechte Predigten vertreiben, sage ich mal so.
Ja.
Und es ist eben tatsächlich, also ich wäre immer vorsichtig, wenn diese lutherischen Sachen sozusagen gar keinen Anlass in der Bibel hat. Also in der Bibel ist Singen auch geboten, ja. Mhm. Kolosser, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Da stehen Lieder drinne, die singen dauernd, werden auch dazu aufgefordert. Und Singen nimmt eben nochmal auch die Emotion, auch das eigene Ich, du sagst ja nur das Wort, aber nimmt es nochmal anders auch auf. Nein, Singen muss rein.
Ja.
Und vielleicht auch das, und wenn dann jetzt irgendjemand sagt, aber ich bin aber Katholik oder Pfingstler und Singen ist bei mir auch. Ja, nee, so ist es auch nicht gemeint. Ja, also lutherische Frömmigkeit ist jetzt nicht so gemeint, das gehört uns und ihr dürft es nicht haben.
Nein, genau. Und wir singen ja so reformierte Lieder.
Ja.
Auch bei uns.
Wirklich, bei euch im Gottesdienst?
Ist schon mal vorgekommen.
Ja gut, das werde ich melden. Nein, Scherz.
Ja. Fünftens, Stille oder Schweigen.
Ja. Genau, ja, das fehlt in meinem Koordinatensystem, weil ja eben in mir dieser Fakt des Nichtstuns, den habe ich da noch nicht so drin. Da
muss vielleicht Aktivität, Passivität wäre noch so eine.
Ja, vielleicht. Ja. Genau, und sowohl Gebet als auch Bibellesen, also wenn man das Wort so in seinem Herzen wirken lässt, es wäre nicht bei meinen fünf Sachen dabei. Also wenn ich aus deiner Liste fünf Sachen aussuchen würde, wäre es nicht dabei. Dann wäre Gebet, Bibellesen und Singen, die wären dabei. Bei Fasten und Stille Schweigen, die würde ich nicht zu den fünf Hauptausdrucksformen zählen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich in meinem Koordinatensystem noch gucken muss, wie bringe ich das noch unter.
Und kann eine gute Übung sein. Also ich kenne viele, die sagen, also ich hatte gerade einen Glaubenskurs gemacht, wo es auch viel um geistliche Übungen ging, also Bibellesen und Beten für sich zu entdecken, da sieht man auch, was bei mir so die Hauptkoordinaten sind. Ich bin da relativ nah bei dir so dran. Und da erzählt auch jemand, boah, wie schwer ihm das fällt. Er hat jetzt angefangen, mal stille zu sein morgens. Also wie man so die eigene Unruhe auch wahrnimmt. Und
es ist schrecklich. Also das ist etwas, was ich in meiner Fortbildung ganz viel mache. Mhm. Also wir hatten auch dieses Jahr eine 10-tägige Schweigeexerzitien, wo wir uns zwar mit Bibeltexten beschäftigt haben, aber den ganzen Tag nicht geredet haben, außer eine halbe Stunde Gespräch mit einem Seelsorger pro Tag und abends beim Abendmahl haben wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert und da gesungen. Also das ist echt ein Thema für mich, da gibt es auch tolle Bücher. Mhm. Aber eine meiner Grunderfahrungen, als ich das erste Mal gemacht habe, nur eine Stunde in der Stille sitzen, wie viel Unruhe in mir ist, wie viel Ärger, alte Verletzungen, alte Diskussionen da hochkommen. Also ich habe gedacht, ich bin echt nicht gern mit mir allein. Was übrigens, wenn man diesem Thema inhaltlich nachgeht, ein Riesenthema auch in der Literatur ist. Das, also ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendjemand hat mal gesagt, Blaise Pascal oder so, das Hauptunglück der Welt besteht darin, dass Menschen nicht still in ihrem Zimmer sitzen können. Genau, das ist nämlich schwer. Und ich habe, für mich war eine wichtige Erfahrung, ich bin nicht gern mit mir allein, wegen all dem, was in mir ist, was ich dann wahrnehme. Und dann der zweite Schritt, aber Gott ist gern mit mir allein. Gott ist gerne mit mir zusammen und freut sich, wenn ich Zeit für ihn habe. Und jetzt in diesem Jahr, als wir das 10 Tage hatten, war das für mich so, das ist diese Schweigezeiten sind so, als würde ich an einen schönen Tisch kommen. Ich komme mit meinem Rucksack voller Mist und Gott sitzt da und ich verbringe diese Zeit im Angesicht Gottes und er guckt mich freundlich an. Ich kann aus dem Rucksack allen möglichen Mist auspacken und sagen, guck mal, das ist da und das ist da und das darf alles da sein und Gott sagt nicht, eklig und geht weg. Vielleicht sind auch vielleicht schöne Sachen da. Und nach einer Stunde gehe ich wieder und vielleicht ist auch nicht alles dann noch im Rucksack, wenn ich gehe, aber darauf kommt es nicht an. Aber erstmal, dass Gott mich freundlich anguckt mit den Sachen, die ich selber doof finde, das war schon eine interessante Erfahrung, also eine sehr bereichernde Erfahrung.
Vielleicht müssen wir es doch vertiefen.
Ja.
Sechstens, dienen.
Ja, das habe ich ja als klare sogar als ganzes Koordinatensystem, ja, ich glaube.
Weil und oft haben wir sowas gerade nicht auf der Liste der geistlichen Übungen, weil wir ja meistens geht es ja um geistliche Übungen, um mich und Gott. Und ich glaube ja, dass wir auch beim Dienen Gott uns auch unseren Blick aufweitet.
Ja.
Und ich glaube auch wirklich, dass der alte Adam auch getötet wird durchs Dienen. Du sagst mal sehr martialisch. Also ich kreise ja immer nur um mich selbst. Also die Definition Luthers von Sünde oder eine Definition ist ja der in sich selbst verkrümmte Mensch, der ja. mit sich immer beschäftigt ist. Ist, glaube ich, auch ein Teil des Unglücks. Also sozusagen das, genau, das Kreis, also das der Gegenpol zur Stille. Auch das Dienen beim anderen.
Und das Dienen als Gotteserfahrung, mhm. weil Gott nämlich dem Menschen dient und sagt, komm Knut, ich nehme dich damit rein. Ja, ich nehme dich jetzt mit dazu, wenn ich diesem Menschen diene und du darfst mitmachen. Nicht, weil er mich braucht, sondern weil ich, so wie so ein Vater, der ein Auto repariert und das kann, weil er Mechaniker ist und dann zu seinem Sohn sagt, du, ich brauche deine Hilfe. Einfach, weil er Lust hat, das mit seinem Sohn zu teilen. Und ja. Also genau, das als Gotteserfahrung. Interessant finde ich dann noch, es gibt so eine Stelle im Lukas-Evangelium ganz am Anfang, ich glaube, es ist Hanna, mhm. Als Jesus noch klein ist und zum Tempel gebracht wird, und steht da Hanna, die Prophetin, glaube ich sogar, die diente Gott Tag und Nacht mhm. mit ihrem Gebet im Tempel, wo ich immer denke, wo ist da, also das finde ich.
Was ist das für ein Dienen?
Fordert einen so ein bisschen, also dieses Dienen ist, also vielleicht können auch die anderen Sachen
ja.
einen Dienstcharakter haben, genau, aber die Hinwendung zu den Menschen.
Genau, wir müssen ein bisschen vielleicht schneller werden.
Also Dienen hätte ich auch drin.
Predigt hören.
Ja.
Finde ich auch nochmal eine interessante, also es wäre jetzt auch nicht der Hauptschwerpunkt, aber ich denke.
Ich darf hier nur 5 und ich würde es in die Schublade mitpacken von Gottes Wort genau. empfangen.
Und ich finde es schon noch eine Frage von geistlicher Übung, weil mit welcher Haltung höre ich eigentlich Predigt? Ja. Ich bin ja ständig dabei, eigentlich immer nur zu gucken, war gut, war schlecht. Ich bin der Richter.
Ich rate.
Komme eigentlich als Richter. Liegt auch ein bisschen Berufskrankheit. Aber vielleicht geht es manchen von uns ja auch so, ne? Also war es heute gut, schlecht? Und ist dann eher die Frage als. Ja. Was sagt Gott zu mir? 8. Gemeinschaft haben.
Ja, habe ich ja als Punkt. Das ist aber tatsächlich der, wo ich am ehesten überlege, weil es ist ja auch noch sehr die Frage,
wie sieht das denn
aus? Wie sieht das aus? Ist das ein Zusammensingen? Ist das ein zusammen Bibellesen? Ja, ist das ein zusammen irgendwo einen Dienst machen?
Über sein Leben reden?
Also könnte man das nicht über die anderen Sachen ein? Ja, ich würde schon klar sagen, dass lutherische Frömmigkeit keine reine Individualfrömmigkeit ist, dass ich nur mit mir, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, dass ich nur immer ich und Gott, Gott und ich. Mhm. Sondern dass es diesen Gemeinschaftsaspekt gibt. Aber ob Gemeinschaft eine eigene Frömmigkeitsform ist, da an der Stelle finde ich uns da ein bisschen unsauber. Da müssten wir nochmal nachschleifen.
9. Beichten.
Ja, wer beichten auf jeden Fall, wer bei mir in meinem Koordinatensystem natürlich unter Gebet, also wo ich Gott was sage.
Ja, und die Absolution hören, wo Gott mir was sagt. Das wäre dann die andere Richtung. Ja. Und sozusagen von dem, wir hatten ja mal eine Reihe über Bonhoeffer, das starke Bonhoeffer-Wort, der Christus im Bruder ist immer größer als der Christus in mir. Das Wort der Gnade fließt immer von einer zerbrechlichen Kreatur zur nächsten. Und das ist, Beichte ist jetzt vielleicht auch nicht immer ein klares Setting, aber ist auch Teil von Gemeinschaft, dass wir uns Gottes Wort auch persönlich zu sagen. Vielleicht lohnt es sich, das zu vertiefen. 10. Knut.
Ja.
Zum Abendmahl gehen.
Mhm.
Hat man so meistens nicht als geistliche Übung drin, ne? Weil man es ja eben mitmacht. Vielleicht, wenn man im Gottesdienst ist. Aber ich frage mich auch manchmal, welche Haltung bereite ich mich eigentlich vor? Also früher war das ja noch viel mehr Praxis, dass man sich vorbereitet hat zum Abendmahl und sich irgendwie, dass es da einen inneren Vorbereitungsprozess gab.
Ja, und also da kann ich auch von meinem Leben sagen, dass es da eine innere auch Veränderung gegeben hat. Also ich weiß noch, ich war mal vor vielen Jahren, war ich auf so einer Pilgertour und da gab es jeden Tag 4 Andachten, morgens, mittags, abends und nachts, so ungefähr, so mönchisch. Und bei der letzten gab es immer Abendmahl und das war mir zu viel. Ich wollte nicht jeden Tag Abendmahl. Abendmahl war für mich was Gutes, aber nichts Alltägliches. Und ich brauche doch nicht 4.
Einmal die Woche reicht schon, ne?
So, ich bin da vielleicht 3-mal gegangen in der, vielleicht 5 oder 7 Tage, keine Ahnung. Und deswegen war ich jetzt in diesem Jahr, als ich diese 10 Tage schweigen, da war auch immer abends Abendmahl, habe ich schon gesagt, hier, ich durfte abends nichts sagen, habe ich gesagt, hier nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich da nicht komme, das hat nichts mit euch zu tun oder so, sondern. Und es war anders. Ich habe gerne jeden Tag.
Okay.
Da in dieser besonderen Zeit das empfangen. Also da merke ich, dass es da auch schon auch drauf ankommt, wie man innerlich drauf ist. Es ist total wichtig, im Lutherischen. Ich würde es aber tatsächlich auch nicht als eigenen Punkt, sondern es ist so ein Zwischending zwischen, also in, du hast schon gesagt, Beichte ist eigentlich ein Zwischending zwischen Gottes Wort zu, oder mein Gebet zu Gott und Gottes Wort zu mir. Und genauso ist es mit Abendmahl auch plus Gemeinschaft.
Genau, Gemeinschaft. Also zwischen dem Gottes Wort an mich und Gemeinschaft.
Ja, genau, und das in Gemeinschaft.
Ich finde es echt mal spannend mit deinem Koordinatensystem. Ja. Ich werde mir das
ich muss daran noch mal ein bisschen
ja,
arbeiten.
Ja, ich sehe schon, wie das geht, das wird aber gut. Also hier, 11 Evangelisieren von Jesus erzählen.
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht so als geistliche Übung, sondern mehr als Pflicht, die wir gut als gute Christen machen. Aber vielleicht ist es auch ein Prozess, wo ich was über mich, also
ja, und ich würde im lutherischen Kontext würde ich das als bekennen, also Jesus vor der Welt bekennen.
Ja.
Unter dieser Bezeichnung und damit auch vielleicht ein bisschen eine andere. Ich glaube nicht, dass jeder evangelisieren muss. Jedenfalls so wie ich Evangelisation
erlebt
habe. Genau, dieses Bild. Aber dass jeder Jesus bekennen soll, das würde ich sagen, das ist biblisch und lutherisch.
12. Ausruhen?
Ja, das ist genau der Punkt, wo ich in meinem Koordinatensystem noch finde, da fehlt was. Ja, das finde ich wichtig. Mhm. Das Nichtstun ist eine wichtige geistliche Übung. Beim Fasten, beim Sabbat oder Sonntag halten. Und auch also in der Stille oder so, das ist ja auch, hat ja auch was damit zu tun.
Und wie gesagt, auch diese Frage, ich tue etwas und Gott handelt an mir. Und ich finde gerade beim Ausruhen, muss ich lernen, dass Gott diese Welt regiert und nicht ich. Und das ist auch ein geistlicher Prozess. Es geht nicht nur um, es geht auch um Ressourcen schon, aber es hat auch was damit zu tun, dass ich eine andere Sicht auf die Welt einübe.
Es ist so toll, was die Bibel über den Schlaf sagt. Nein, wirklich. Ja, ja. Wirklich, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Ja. Oder diese Geschichte mit Elia und dem Engel, wo der Engel sagt, jetzt schlaf erstmal. Also dieses Positive oder dass Jesus schläft, wenn die Jünger sich Sorgen im Boot machen. Also da gibt es in der Bibel schon ein paar Gegenimpulse zu unserer Kultur, die sagt, schlaf möglichst wenig, arbeite möglichst viel, trainierst dir ab. Und ich finde auch, das ist jetzt verkürzt gesagt, das gebe ich zu, aber ich finde es schon auch mega, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir uns abends hinlegen und dann tun wir mehrere Stunden nichts und dann stehen wir auf und haben mehr Kraft. Mhm. Also nicht irgendwie, ja, weil also mein Handy muss ich an Strom stecken und da muss irgendwie eine Turbine laufen irgendwo, also da muss irgendwie was reingepowert werden. Ja gut, ich muss vorher auch gegessen haben und so. Aber dass Gott sagt, so, du tust nichts und danach hast du mehr Kraft als vorher, das finde ich mega.
Stimmt. Nee, wirklich. Das es ist eigentlich nicht Ich meine, was 13, was ich nicht auf der Liste hatte, aber ich habe bei Gretchen Ronewick, stand es drin, unterordnen.
Ja.
Komisch, als geistliche Übung, weil ich meine, wir leben hier in einer sehr Autonomie betonten Zeit, was, glaube ich, auch viel richtig hat, also viele Stärken hat. Also es ist ja gut, dass wir nicht einfach alles tun, was andere Leute von uns fordern. Aber das ist ja auch mal trotzdem spannend. Also ist eigentlich irgendwo sie auf Verzicht auf dem von meinem Interesse, kann das auch mal eine geistliche Übung sein. In der Spannung. Also das wäre nochmal eine interessante Frage, finde ich.
Interessant. Also ich meine, es fallen einem ja biblische Stellen ein, wo das kommt, mit ordnet euch einander unter und so. Es gibt ein interessantes Buch, was von Richard Foster, der sich ja auch, also der auch Bücher geschrieben hat über verschiedene geistliche Übungen. Da gibt es ein Buch mit auch irgendwie 12 und so. Er hat aber noch ein anderes geschrieben, was so damals, also zu meiner Jugendzeit sehr berühmt war. Geld, Sex und Macht heißt es auf Deutsch.
Ah, ich kenn's nicht.
Das ist sehr zu empfehlen. Das ist sehr zu empfehlen. Ich geb's dir gleich. Geld, Sex und Macht, wo er so einen christlichen Umgang mit diesen drei Sachen. Und er sagt, jeder Christ hat damit zu tun. Jeder Christ verdient Geld oder muss Geld ausgeben. Jeder Christ ist ein geschlechtliches Wesen. Und jeder Christ steht in einer Abhängigkeitsstruktur, also hat Macht über andere und hat andere, es gibt, die für ihn über ihn Macht haben. Und ein Teil des Buches ist, also nachdem er sagt, was so seine Vorschläge sind, sagt er, dass deswegen immer Christen Regeln für diese drei Bereiche aufgestellt haben. Und er sagt sogar immer dann, wenn es eine geistliche Erneuerung gab, dann musste diese Erneuerung Regeln für diese drei Bereiche finden. Und also da, wo es ganz klar ist, wenn wir hier bei Luther sind, also bekannt ist die mönchische
Unterordnung
Unterordnung für Macht, Armut für Reichtum und Enthaltsamkeit für Sex. Und dann sagt er so, und die Reformation hat dann andere Antworten gefunden und die Puritaner haben wieder andere. Mhm. Aber das, was sie gemeinsam haben, ist, dass alle immer sagten, mit diesen drei Bereichen muss man umgehen und das sind unsere Vorschläge dafür. Mhm. Und das erinnert mich jetzt hier an diesem Unterordnen. Das ist, also deswegen finde ich das nicht so schlecht.
Was würden wir heute, genau, was wäre unsere Antwort heute? Wir fangen jetzt an zu überziehen. Deswegen sage ich mal, machen wir nochmal die letzte, aber die dürfen wir nicht aussparen.
Ja.
14. Meditieren.
Ist eine Mischung aus mit Gottes Wort umgehen, also dem meinem Nordstern und vielleicht auch Ruhe.
Weiter. 15 Anfechtung, hat man auch nicht so als Liste, als geistliche Übung. Luther sagt ja so ein bisschen, ich sag mal, Gebet, Meditieren und angefochten werden. Ist, finde ich, auch keine klassische Tätigkeit, die man selber macht.
Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist das Besondere an diesem Luther-Text. Wir haben den, glaube ich, mal besprochen in Folge, die Malte euch in den Shownotes verlinken wird. Und ich glaube, ich würde es rausnehmen. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass Anfechtung ein Aspekt ist, der dir in allen diesen Übungen begegnet.
Quasi
das
so
ist keine eigene. Das ist ein Aspekt, der in den anderen kommt.
Aber es ist ein Aspekt, wie Gott geistlich mein Leben prägt.
Das auf jeden Fall, ja.
16. Spenden. Geld geben.
Für irgendwelche Podcasts oder was? Nein. Ja, wer genau?
Für die Tischgespräche.
Das war ein Witz. Ja, in meiner Dings würde ich es unter Dienen machen.
Vielleicht müssen wir es vertiefen.
Auch mit dem Geld.
Ja. Und 17. Klagen, Trauern.
Ja.
Wie gehe ich drinne, meine Schmerzen?
Meine Rede zu Gott und das geht natürlich auch alleine, aber den Gemeinschaftsaspekt trauert mit den Trauernden. Mhm. Also das soll auch gerne gemeinschaftlich sein. Muss nicht, ich darf auch alleine, aber wer es nur alleine macht, verschenkt auch eine Chance.
Das war mal unser wirklich schneller Performance-Ritt.
Und noch sehr unpersönlich, obwohl ich ein paar Geschichten erzählt habe.
Ja.
Die Leute können nachhaken und wir denken mal drüber nach, welches unsere 5 Toppies wären.
Die wir mal in der Reihe vertiefen.
Ich verbessere dieses Koordinatensystem. Ich muss noch Ruhe da irgendwie unter.
Und jetzt melde ich mich, Malte Detje, hier einmal aus dem Off, aus der Produktion an meinem Schreibtisch. Ich habe gerade eine Umfrage erstellt, die findet ihr auf unserer Webseite tischgespräche-podcast.de, Tischgespräche mit der E. Und da könnt ihr abstimmen. Und eure Favorites, die kriegen dann eine eigene Folge Tischgespräche. Welche geistliche Übung wählt ihr? Und jetzt wieder zurück zu Knut und mir an den Tischgesprächetisch. Ich bin gespannt von euch zu hören. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de. Tischgespräche mit der E. Ich muss das noch lernen wegen unserer neuen Homepage.
Hast du früher immer gesagt?
Nee, da mit AE. Das AE schon, aber die Mailadresse.
Achso.
Andere Bruder Nippe. Und ansonsten wünsche ich Ihnen und euch und uns
Vater Detje.
Wünsche ich uns allen geistlich gute 2 Wochen. Und dann sehen wir uns in alter Frische Dienstag in 2 Wochen um 5 Uhr morgens wieder. Zumindest hört ihr uns dann wieder. Und wir wünschen euch bis dahin eine gesegnete Zeit.
Tschüss.
Tschüss.